Der Bibeltext ist aus Johannes 14, die Verse 1 bis 11. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Was ich zu euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht.
Guten Morgen, ich bete zu Beginn. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen, danke für die Kinder, die wir gerade segnen konnten und danke, dass wir jetzt Zeit haben, um uns noch ein bisschen mit dir zu beschäftigen, mit deinem Wort zu beschäftigen. Ich bitte dich, dass du uns darin begegnest. Amen. Es war Ende letzten Jahres, als Apple das iPhone 4S auf den Markt gebracht hat. 4S, nicht 5, das heißt eigentlich mehr oder weniger nur eine Verbesserung der Version 4. Die Kamera ist ein bisschen schneller, der Prozessor ist ein bisschen schneller. Das Einzige, was wirklich neu war an dem iPhone, war Siri. Für diejenigen, die mit solchen Sachen nichts anfangen können, ganz kurz, Siri ist im Wesentlichen ein Spracherkennungsprogramm, das es dem Benutzer ermöglicht, verbal mit seinem Handy zu kommunizieren. Mehr oder weniger, als ob man eine echte Person vor sich hätte. Und die Konversation klingt dann etwa so, Siri, wie wird das Wetter? Und Siri antwortet, du solltest einen Schirm mitnehmen und zeigt dann die Vorhersage der nächsten Tage an. Nur das Interessante ist, Siri kann nicht nur solche Sachen, Siri kann auch ganz normale Konversationen. Auf die Frage, Siri, wie geht es dir, antwortet Siri zum Beispiel, es geht mir gut, danke der Nachfrage. Man kann Siri fragen, ob sie einen heiraten will oder was sie von Jesus hält, da kommen immer halbwegs sinnvolle Antworten. Jetzt gibt es von diesen Spracherkennungsprogrammen inzwischen mehrere Alternativen auf dem Markt und dann habe ich auch mal neulich eins dieser Programme auf meinem Smartphone selbst ausprobiert. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich echt überrascht davon war, wie gut mein Handy und ich uns verstehen. Ja, wir sind echt auf einer Wellenlänge sozusagen. Es ist echt faszinierend, wie viel rein von der Semantik her mal sinnvolle Gespräche man mit dem eigenen Handy führen könnte. Und man kann die Sache natürlich jetzt als Spielerei abtun und das ist sie wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auch. Aber gleichzeitig finde ich das total interessant. Ich habe erst neulich die These von Trendexperten gehört, die besagt, dass eine Gesellschaft, je mehr Hightech sie ist, je mehr technisiert sie ist, desto mehr sehen sich die Menschen eigentlich nach dem Persönlichen. Je mehr Technik wir um uns haben, umso mehr sehnen wir uns nach Kontakt mit echten Personen. Und ich glaube, Siri ist genau dafür ein sehr gutes Beispiel. Gerade wir Großstädter, die wir ständig online sind, Laptop, Handy, Facebook, Twitter, die wir mit so vielen Menschen zu tun haben, aber oft nur auf so einer funktionalen Ebene, gerade wir kennen diese Sehnsucht nach dem Persönlichen wahrscheinlich allzu gut. Nach einem echten Gegenüber, nach Zeit, nach authentischer Aufmerksamkeit, nach Beziehungen. Und deshalb ist das Thema unseres Textes vielleicht gerade für uns als Großstädter besonders relevant. Denn Jesus spricht hier im Text darüber, dass unser Glaube diese Sehnsucht stillen kann. Weil es um genau das geht. Es geht um eine Beziehung. Jesus betont, dass wir in Gott kein abstraktes Konzept vor uns haben, sondern eine Person. Wir gehen ja mit schnellen Schritten auf Karfreitag zu und wir wollen die Zeit bis dahin als Berlin-Projekt dazu nutzen, um uns mit dem Bericht über die letzten Stunden zu beschäftigen, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Das ist eine Zeit, in der er ihnen nochmal das ans Herz legt, was ihm so grundlegend wichtig ist, was sie auf jeden Fall verstanden haben sollen. Und das, was Jesus in unserem Abschnitt heute seinen Jüngern ans Herz legt, ist eben genau das. Er fordert seine Jünger auf, sehr konkret von Gott zu denken, sich auf eine konkrete Person einzulassen, nicht Religion zu denken, nicht Leistung zu denken, sondern Beziehung zu denken. Und wir können uns diese Beziehung, die er da beschreibt, unter drei Blickwinkeln anschauen. Erstens den Zugang zu Gott, zweitens den Umgang mit Gott und drittens Gottes Umgang mit uns. Zunächst der Zugang zu Gott. Es gibt eine Aussage in diesem Text, die manchen von uns wahrscheinlich ins Auge gesprungen ist, weil es eine sehr, sehr polarisierende Aussage ist. Für einige von uns ist das der Kernsatz ihres Glaubens und für andere von uns ist das der Hinderungsgrund zu glauben. Das ist der Satz, in dem Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Andere Übersetzung, zum Vater kommt man nur durch mich. Und bei so einer Aussage zucken wir wahrscheinlich unwillkürlich zusammen. Das finden wir eher schwierig. Und das schon aus Prinzip, gerade wir Großstädter, die wir in Berlin leben. Wir sind es halt gewohnt, alle möglichen Glaubensansätze, Lebensentwürfe, Vorstellungen vom Dasein, alle eng beieinander zu haben. Und sobald in so einer Runde vom Besten oder vom Einzigen oder vom Einzig Wahren gesprochen wird, finden wir das unangebracht. Aus welchem Grund kann jemand auch nur behaupten, dass sein Ansatz der beste ist? Mit welchem Recht nimmt sich jemand heraus, seine Lösung als die einzig wahre zu bezeichnen? Das finde ich ja schon in der Werbung oft lächerlich. Ja? Zum Beispiel bei Bierwerbung, die Königin unter den Bieren, das einzig wahre, das Bier unter den alkoholfreien. Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Ja? Warum wird die Subjektivität dieser Aussage nicht klargestellt? Das erlebt doch jeder anders. Und jetzt haben wir Jesus vor uns mit einer ebenso deutlichen Ansage. Das ist doch total intolerant, könnte man sagen. Aber mein Eindruck ist, dass wir vielleicht einen Tick zu dogmatisch an die Sache rangehen. Und deshalb habe ich versucht, mal einen Schritt zurückzumachen und das Ganze hier in den Blick zu kriegen. Um was geht's eigentlich? Eigentlich haben wir hier ein Gespräch vor uns zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und den Jüngern geht es darum, du redest doch die ganze Zeit von Gott als dem Vater. Dann sag uns doch mal, wie wir zu diesem Vater kommen können. Zeig uns den Vater. Zeig uns, wie er so ist. Und die Reaktion von Jesus lautet, ich bin der Weg zum Vater. Das heißt nicht, ohne mich könnt ihr nichts über Gott wissen. Das heißt auch nicht, ohne mich lauft ihr völlig an Gott vorbei. Aber es heißt, ich sage euch, Gott ist ein liebevoller Vater. Und wer ihn als solchen kennenlernen will, der muss mir glauben. Und damit sagt Jesus eigentlich was sehr Wahres, denn mit diesem Bild von Gott als dem liebenden Vater, das Jesus ja so massiv promotet, mit diesem Bild steht er ziemlich alleine da. Mit anderen Worten, um Gott als Vater kennenzulernen, ist Jesus tatsächlich der Weg. Denn dieses Gottesbild, das Jesus da zeichnet, gibt es so in keinem anderen Ansatz. Der eigentliche Skandal, wenn man so will, liegt in meinen Augen wo ganz anders. Hier nochmal der Gesprächsverlauf. Thomas sagt, wie kommen wir zum Vater? Und Jesus sagt, kommt zu mir. Philippus sagt, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, schaut mich an. Die Jünger sagen, wir wollen den Vater kennenlernen. Und Jesus sagt, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr ihn. In mir steht der Vater quasi vor euch. Und damit macht Jesus eine Aussage über sich selbst, die viel anmaßender ist, wenn man so will. Denn damit bringt er zum Ausdruck, es ist nicht sein Anliegen, ein paar Weisheiten übers Leben und das Volk zu bringen. Er ist auch nicht da, um ein paar Dogmen über Gott aufzustellen. Er ist nicht ein weiterer Prophet, der uns etwas über Gott mitteilen will. Sondern er ist Gott und kam auf diese Welt, damit Gott ein Gesicht erhält, sozusagen. Anders formuliert, man kann Gott kennenlernen, indem man sich Jesus anschaut. Das ist in meinen Augen der eigentliche Skandal. Jesus, der behauptet, Gott zu sein. In dem Anspruch müsste er uns aufregen. Wenn wir ihn kritisieren oder ablehnen wollten, da müssten wir ansetzen. Aber wenn man die Evangelien so liest, dann hat man den Eindruck, dass Jesus genau in diese Richtung ständig provoziert. Das sind seine Wunder, das sind seine Krankenheilungen, das sind Sätze wie, noch bevor Abraham war, bin ich. Das sind Situationen, in denen er Menschen Gottes Vergebung zuspricht. Und mit all diesen Aussagen und Aktionen provoziert er sein Umfeld und versucht anscheinend wirklich zu verhindern, dass sie ihn nicht in die Kategorie guter Lehrer oder weiser Mensch einsortieren. C.S. Lewis hat das mal auf sehr prägnante und zugegebenermaßen auch heftige Weise formuliert. Da schreibt er, das findet ihr im Programmheft auf Seite 1. Ich möchte damit jedermann vor dem unreflektierten Einwand bewahren. Er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Verrückter auf einem Level mit einem, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lasst uns ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Wenn ich das richtig sehe, ist das eigentlich Anstößige an unserem Text heute, es geht gar nicht so sehr darum, dass Jesus irgendwas über wer ist drin und wer ist draußen sagt. Das ist meines Erachtens hier gar nicht so sehr das Thema. Sondern es geht darum, dass Jesus sagt, ich bin hier, damit dieses abstrakte Konzept Gott für euch greifbar wird. Damit aus der obersten Idee von Platon und dem unbewegten Beweger von Aristoteles ein liebevoller Vater wird. Ich bin hier, damit all diese Eigenschaften Gottes für euch anschaulich werden, diese Charaktereigenschaften mit Leben gefüllt werden. Gott ist barmherzig und wir sehen Jesus, wie er die Kranken heilt, wie er sich mit den Ausgestoßenen zusammensetzt. Gott ist weise und wir hören Jesus, der Sätze sagt, die seit 2000 Jahren uns Menschen beschäftigen. Gott ist Liebe und wir sehen Jesus, wie er sein Leben konstant hingibt für andere, sich aufopfert, völlig selbstlos handelt. Das ist der erste Blickwinkel auf diese Beziehung. Gott ist eine Person, kein Konzept. Und Jesus sagt, man kann ihn, Gott, kennenlernen, indem man Jesus anschaut. Weil der behauptet, auf die Welt gekommen zu sein, damit wir einen Eindruck davon erhalten, wie Gott ist. Ein zweiter Aspekt. Er beschreibt den Umgang mit Gott. Ende Januar gab es ein Zeitmagazin zum Thema Freundschaft. Und darin fanden sich verschiedene Artikel zum Thema, zum Beispiel, ob Männer und Frauen denn nun Freunde sein könnten oder nicht, ob das funktioniert, ein Startup mit einem Freund durchzuziehen, wie unsere Freunde auf uns abwerben und so weiter. Und in einem dieser Beiträge fand ich in einem Interview dann folgende Definition von Freundschaft. Da hieß es, ein Freund ist jemand, mit dem ich entweder meine Freizeit verbringe oder mit dem ich wichtige Dinge bespreche. Ein Freund ist jemand, mit dem ich entweder meine Freizeit verbringe oder mit dem ich wichtige Dinge bespreche. Und ich fand die Definition ganz interessant, vor allem dieses Oder. Für diese Person definiert sich Freund sein entweder über gemeinsame Aktivitäten oder über eine emotionale Verbindung. Und das spiegelt für mich schon einen Teil der Lebenswirklichkeit wider. Tatsächlich gibt es ja Menschen, mit denen man eher Sachen unternimmt und nicht so viel redet. Und dann gibt es auch solche, mit denen man sich gerne tiefergehend unterhält, die man dann aber nicht unbedingt so ständig sieht. Wobei die Übergänge da ja fließend sind. Normalerweise lernt man jemanden kennen und das läuft zunächst auf so einer Aktions- und Informationsbasis. Wir unternehmen Sachen zusammen und irgendwann weiß ich, wie du heißt, wo du herkommst, was du arbeitest, was dir Spaß macht und so weiter. Aber irgendwann kommt dann meinem Erleben nach der Punkt, an dem es sich entscheidet, ob man eine gewisse Grenze überschreitet oder nicht. Ob ich jemand wirklich kennenlerne und diese Person auch wirklich an mich heranlasse oder nicht. Und das hat damit zu tun, ob man anfängt, über wirklich persönliche Sachen zu reden. Über meine Siege, meine Niederlagen, über das, was mich wirklich beschäftigt, wo der Schuh drückt, meine Ängste, meine Träume. Und in dem Moment, in dem beide Seiten beginnen, sich diesbezüglich zu öffnen, in dem Moment entsteht für mich zumindest eine echte Freundschaft. Davor habe ich zwar Informationen über diese Person, ich hatte auch mit ihr zu tun, ich weiß ungefähr, wer das ist, aber kennen im eigentlichen Sinne tue ich diese Person nicht. Das heißt, einen Freund und eine Freundin erkenne ich persönlich daran, dass ich mich in seiner oder ihrer Gegenwart ganz ich selbst sein kann. Dass ich mich entspanne, dass ich unzensiert bin sozusagen, weil da so ein Vertrauen aufgebaut ist. Ein Freund erkenne ich daran, dass wir in einer Runde mit anderen sitzen und irgendjemand etwas sagt, es passiert etwas und dann schauen wir uns an und wir grinsen beide, weil jeder von uns genau weiß, was der andere gerade denkt. Da versteht mich jemand, da kennt mich jemand. Das heißt, es gibt da so verschiedene Stufen einer Beziehung. Ich kann Informationen über jemanden haben, ich kann wissen, wer das ist, oder ich kann diese Person wirklich kennen, eine echte Freundschaft mit ihr erleben. Und interessanterweise macht Jesus, glaube ich, eine ganz ähnliche Unterscheidung. So verstehe ich zumindest Vers 9. Da sagt er zu Philippus, so lange bist du schon bei mir und kennst mich immer noch nicht. Das klingt danach, als ob Jesus andeuten würde, Philippus, du kannst um mich herum sein, du kannst sogar zum inneren Kreis gehören, du kannst Bescheid wissen, mitmachen und doch am Eigentlichen vorbeigehen. Dabei sein Wissen allein reicht nicht, sondern es geht darum, sagt Jesus, eine Stufe weiterzukommen, in einer Beziehung mit Gott zu leben, über die Informationsebene hinauszukommen, zu einer emotionalen Verbindung, eine Freundschaft mit Gott zu erleben, könnte man sagen. Und das ist ehrlich gesagt für mich das Schönste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste am christlichen Glauben, dass es um Beziehung geht. Manchmal wäre es uns doch echt lieber, wenn es einfach darum ginge, 5 Dinge für wahr zu halten, 3 Regeln zu befolgen und sonntags in einen Gottesdienst zu gehen. Dann hätten wir die Sache im Griff, da wäre die Sache mit Gott klar geregelt. Jetzt aber ist Gott eine Person. Und es geht es plötzlich um eine Beziehung mit einem Gegenüber, den ich kennenlerne, der mich auch mal irritiert, der mich überrascht, über den ich mich ärgern kann, von dem ich fasziniert bin. Und für mich als Christ war das so eine vorsichtige Anfrage. Worum geht's denn eigentlich in meinem Glauben? Was ist das Zentrum für mich? Wenn ich Glauben vor allem so verstehe, dass es um Glaubenssätze geht, die ich für wahr halten muss, oder um ethische Vorgaben, die ich einhalten soll, dann könnte es sein, dass ich am Kern des Ganzen vorbeigegangen bin. Denn wenn ich Jesus richtig verstehe, dann ist Christsein eigentlich das Abenteuer, mich auf Gott einzulassen, auf eine Person einzulassen, der eine Beziehung zu mir sucht. Das ist einerseits etwas, das ich nie ganz in den Griff kriegen werde, das ich auch nach 30 Jahren nicht unter Kontrolle habe. Aber es ist andererseits auch etwas, das super spannend klingt, weil ich mit diesem Gott lebe, mich auf ihn einlasse, mit ihm rede, eine Reaktion erwarte, weil ich ein Gegenüber habe, das ich auch mal anschreien kann, das ich anklagen kann und der das aushält. Da ist jemand auf der anderen Seite, da ist eine Person, kein Computerprogramm. Und das macht Christsein so interessant, weil ich mit dem Kennenlernen nie so ganz am Ende bin. Im Zentrum des Glaubens, sagt Jesus, steht kein Programm, keine To-Do-Liste, sondern eine Beziehung. Und einige von euch denken jetzt vielleicht, naja, ehrlich gesagt, das klingt eher anstrengend, das klingt jetzt nicht so nach guter Botschaft. Ja, also meine Beziehungen mit Ehepartner, mit Eltern, mit Freunden, die sind ehrlich gesagt schon anstrengend genug. Und jetzt soll ich noch eine zweite Beziehung, eine zusätzliche Beziehung obendrauf kommen. Ja, weitere Verpflichtungen, weitere Erwartungen, weitere Zeitinvestitionen. Und das ist manchmal auch mein erstes Empfinden. Beziehung, das klingt auch nach Arbeit. Das klingt nach Investition von Kraft, zusätzliche Kraft, die ich nicht immer habe. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Gottes Umgang mit uns. Es gibt etwas in diesem Text, das uns als Leser des 21. Jahrhunderts entgeht, das aber jedem jüdischen Leser sofort auffallen würde, wenn er den Text liest. Und das ist, die Formulierungen, die Jesus in den ersten Versen hier verwendet, sind Formulierungen aus dem damaligen Hochzeitsbrauch. Ein kleiner Exkurs. Im Judentum des ersten Jahrhunderts begann die Ehe nicht mit dem Hochzeitstag, sondern eigentlich schon ein Jahr früher, mit dem Tag der Verlobung. Und das lief folgendermaßen ab. An dem Tag verließ der zukünftige Bräutigam das Haus seines Vaters und ging zum Haus seiner zukünftigen Frau. Und dort gab es dann zunächst ein Treffen mit dem Vater der Braut und der Brautpreis wurde ausgehandelt. Und das war damals so. Und nachdem dieser Brautpreis bezahlt wurde, war die Ehe eigentlich schon rechtskräftig. Und das wurde dann durch eine Verlobungszeremonie zum Ausdruck gebracht, die im Wesentlichen daran bestand, dass Mann und Frau aus demselben Kelch Wein tranken. Kelch, über dem vorher ein Verlobungssegen ausgesprochen wurde. Und nach dieser Zeremonie jetzt verließ der Bräutigam das Haus der Frau und ging zurück zum Haus seines Vaters. Und dann folgte so eine Zeit der Trennung, so normalerweise circa 12 Monate, in der sich die beiden zumindest offiziell nicht gesehen haben. Und der Sinn dieser Trennungszeit war, dass der Mann jetzt die Zeit hatte, sich und seiner Zukünftigen eine Wohnung vorzubereiten. Und zwar wurde da normalerweise kein neues Haus gebaut, sondern er baute im Haus seines Vaters eine weitere Wohnung aus. Und sobald dieses Projekt beendet war, kam der Bräutigam zurück zum Haus der Braut und die Hochzeitsfeier konnte beginnen. Und dieses Wissen gibt uns jetzt eine ganz neue Perspektive auf das, was hier eigentlich abläuft. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch. Sie haben das Abendmahl gefeiert, sie haben aus einem Kelch getrunken. Und jetzt sagt er zu ihnen, ich verlasse euch jetzt und gehe zurück zum Haus meines Vaters. Und dort werde ich einen Platz für euch vorbereiten, eine Wohnung vorbereiten. Und wenn ich damit fertig bin, dann komme ich zurück und nehme euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist exakt das Verlobungsfeiersetting der damaligen Zeit. Mit anderen Worten, um seine Seite der Beziehung zu seinen Nachfolgern zu beschreiben, nimmt Jesus das Bild eines Ehemanns. Sehnsucht nach der Person, maximale Nähe, maximale Vertrautheit, damit ihr seid, wo ich bin. Hier haben wir einen Gott vor uns, der Sehnsucht nach uns hat. Und genau das ist der Unterschied zu allen anderen Ansätzen. Es geht eben nicht darum, religiöse Forderungen einzuhalten, möglichst alle Regeln zu beachten. Es geht auch nicht um eine weitere Beziehung, die uns mit noch mehr Anforderungen überhäuft. Mach das noch und jenes noch. Weitere Erwartungen, die wir erfüllen müssten. Sondern hier haben wir einen Gott vor uns, der sagt, ich will bei dir sein. Ich begleite dich. Ich bin mit dir auf dem Weg. Ich weine mit dir. Ich lache mit dir. Ich will einfach dort sein, wo du bist. Es geht um keine zusätzliche Leistung. Das ist keine Pflichtbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Und das ist etwas, was ich persönlich, glaube ich, ein Leben lang durchbuchstabieren werden muss. Dass da keine weiteren Verpflichtungen sind. Dass es nicht Arbeit ist, zu Gott zu kommen, sozusagen. Sondern dass es ein Ort der Ruhe ist. Die Begegnung mit jemandem, der mich einfach nur liebt. Das ist ja ganz interessant, dass das Bild, das Jesus für seinen Vater verwendet, für das Haus des Vaters, ist das Bild von Heimat. Und Heimat ist mehr als ein Haus, eine Wohnung. Heimat ist der Ort, an dem ich zu Hause bin, ich selbst sein kann, mich fallen lassen kann. Heimat ist der Ort, wo ich akzeptiert bin, wo ich hingehöre. Und schon steigen vielleicht Bilder in uns auf, das Feuer im Kamin brennt, das Abendessen ist fertig, du wirst erwartet. Und jeder steht auf, um dich zu begrüßen und du setzt dich auf deinen Stuhl. Alles stimmt, die Farben, der Geruch, hier willst du sein, nirgendwo sonst. Die Menschen, die dir wirklich wichtig sind, sind alle um dich herum. Alles ist so, wie es sein sollte. Heimat. Das ist das Bild, mit dem Jesus das Zusammensein mit dem Vater beschreibt. Das ist das Bild, das Gott im Kopf hat, sozusagen, wenn er unsere Beziehung mit ihm beschreiben sollte. Heimat. Das ist der Ort, nach dem wir gestressten Großstädter uns doch allzu oft sehen. In unserer Hektik, in unserer Rastlosigkeit, in unserer Einsamkeit, trotz der vielen Menschen um uns rum. Und genau das könnte und sollte eigentlich unsere Beziehung zu Gott sein. Heimat. Der Kirchenvater Augustinus hat mal formuliert, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Es ist die Essenz des christlichen Glaubens, dass es eine Beziehung zu Gott ist. Eine Beziehung, die Heimat, die ein Ruhepol für uns sein will. Mit einem Gott, der uns einfach bedingungslos liebt. Für mich selbst war die Beschäftigung mit dem Text diese Woche echt wertvoll, weil ich genau diese Erinnerungen immer und immer und immer wieder brauche. Wie schnell wird für mich aus Beten, aus Bibellesen, aus in Gottesdienst gehen, so fromme Rituale. Nach dem Motto, das muss ich auch noch erledigen, das gehört dazu, da muss ich Gott irgendwie noch befriedigen. Als ob Gott sich was davon kaufen könnte, dass ich Zeit für ihn absitze. Dabei geht es um einen Vater, der mich liebt. Um den Ort, an dem ich zur Ruhe kommen kann, ich selbst sein kann, ausatmen kann. Gott durch Jesus kennenlernen, Beziehung mit ihm leben, ein Stückchen Heimat. Amen.